Eine verlässliche und sichere weltraumbasierte Infrastruktur ist von strategischer Wichtigkeit, von höchster strategischer Wichtigkeit für alle Staaten, für die Gesellschaft, für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und für Streitkräfte. Unsere moderne Gesellschaft, so wie sie jetzt funktioniert, würde ohne diese Services überhaupt nicht mehr funktionieren. Wir sind abhängig von verlässlichen und sicheren Satellitendiensten. 3, 2, 1, 0.
Im Auftrag der Zukunft. Der Fraunhofer Podcast. Neues aus der Welt der angewandten Forschung. Mit Annette Weiß.
Wenn früher eine Rakete abhob, dann war das etwas Außergewöhnliches. Die Weltraumforschung war den staatlichen Akteuren und ihren Raumfahrtbehörden wie der ESA oder der NASA vorbehalten. Weltweit starteten beispielsweise in den 2010er Jahren um die 90 Raketen pro Jahr. Und heute hat sich die Zahl verdoppelt. Der Weltraum wird immer mehr zum Wirtschaftsraum und kommerzielle Anbieter treiben Innovationen voran. Unternehmen wie SpaceX, Rocket Lab, Blue Origin oder OneWeb schießen wöchentlich 3 bis 4 Raketen mit Satelliten an Bord ins All. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Auftrag der Zukunft. Wir sprechen heute über New Space, einer neuen Dimension der Raumfahrt. Der Wettlauf hat begonnen und diesmal heißt es nicht, wer ist der erste Mensch auf dem Mond, sondern wer hat die meisten und stärksten Satelliten im All? Und eines kann ich vorwegnehmen, Europa hat hier Nachholbedarf. Wem gehört der Weltraum eigentlich? Was setzen wir Europäer den kommerziellen Entwicklungen anderer Länder entgegen? Und welche Folgen hat es, wenn der erdnahe Orbit von Tausenden von Satelliten bewohnt wird? In dieser Folge sprechen wir mit der Astrophysikerin Dr. Nadja Benbeck-Diewinkel von der Fraunhofer Allianz Aviation and Space, die ihr schon eingangs gehört habt, und weiteren Weltraumexperten von Fraunhofer über die europäische Satelliteninfrastruktur IRIS², über den ersten von Fraunhofer entwickelten Forschungssatelliten Ernst, der seit wenigen Wochen im All ist. Und wir reden darüber, wie notwendig die Überwachung von Satelliten und Weltraumschrott ist, mittels Technologie, die einzigartig in Europa ist. Ich lade euch ein, mit mir in dieser Folge durch den Weltraum zu schweben. Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Dieses altbekannte Kinderlied müsste man eigentlich jetzt umtexten in: Weißt du, wie viel Kleinsatelliten stehen an dem blauen Himmelszelt? Denn tatsächlich werden immer mehr Satelliten in die erdnahe Umlaufbahn gebracht. Die Starlink-Lichterketten von Elon Musk, die kennt vielleicht schon einer, der einfach mal in den nächtlichen Himmel guckt. Aber auch andere Staaten bringen jetzt verstärkt ihre Satelliten im All unter. Auch Europa mit dem Projekt IRIS². Und was genau das ist und was sich im erdnahen Orbit abspielt, wem eigentlich der Weltraum gehört und vor allen Dingen auch, wie Fraunhofer an Weltraumprojekten beteiligt ist, das erklärt uns jetzt Dr. Nadja Benbeck-Diewinkel. Sie ist Astrophysikerin und stellvertretende Leiterin der Geschäftsstelle Space von Fraunhofer Aviation and Space. Hallo, Frau Dr. Benbeck-Diewinkel.
Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
Ja, wir uns auch. Denn wir befinden uns ja mitten in einem neuen Raumfahrtzeitalter, auch genannt New Space. Aber lassen Sie uns mal vorher klären, was eigentlich ist denn New Space?
Also New Space beschreibt eigentlich neues Geschäftsmodell in der Raumfahrtindustrie. Anders als die traditionelle Raumfahrt, die es bisher immer gab, die in der Regel von staatlichen Organisationen wie beispielsweise der ESA oder der NASA dominiert wurde, spielt der kommerzielle Sektor im New Space eine zentrale Rolle. Das heißt, private Unternehmen wie zum Beispiel SpaceX oder Blue Origin oder Rocket Lab oder auch Fraunhofer-Ausgründung Constellar mit ihren innovativen Technologien planen eigene, unabhängige Raumfahrtmissionen und führen diese auch aus. Aber das ist noch nicht alles. New Space Stakeholder bieten auch Dienstleistungen an, zum Beispiel zur Verfügungstellung von Satellitendaten für Nutzer auf der Erde oder auch die Auswertung von Satellitendaten für terrestrische Anwendung unter Nutzung der weltraumbasierten Infrastruktur. Bei New Space geht es auch viel um das Thema Technologietransfer, was ja auch bei Fraunhofer eine ganz große Rolle spielt. Nämlich auch von eigentlich nicht direkt für den Weltraum konzipierten Technologien in den Weltraum und umgekehrt. Also Spin-in und Spin-out. Und hier spielt eben, wie gesagt, Fraunhofer mit den breiten Kompetenzportfolios eine entscheidende Rolle.
Ich habe vorhin schon Iris Square erwähnt. Das ist ja im Grunde die europäische Antwort auf andere Privatunternehmer, wie zum Beispiel Starlink. Da muss ich kurz ausholen. Es war der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die im Grunde Europa auf den Plan gebracht hat. Denn da fiel komplettes Internet aus und damit auch Warnung, Katastrophenschutz, natürlich die Kommunikation. Und das war dann der Privatunternehmer aus den USA, der im Grunde das alles wieder aufbauen konnte. Und plötzlich dachte sich wohl Europa, das brauchen wir auch. Und zwar dringend. Wir müssen souverän sein. Wir müssen unabhängig sein. Wir brauchen ein eigenes Satellitensystem. Und das sollte eigentlich schon starten. Es ist aber ins Stocken geraten. Warum eigentlich, Frau Benbeck-Diewinkel?
Was man vielleicht an dieser Stelle unbedingt wissen muss. Sie haben gerade gesagt, Europa, Deutschland hat erkannt, wir müssen souverän sein im Weltraum. Ja. Eine verlässliche und sichere weltraumbasierte Infrastruktur ist von strategischer Wichtigkeit, von höchster strategischer Wichtigkeit für alle Staaten, für die Gesellschaft, für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und für Streitkräfte. Unsere moderne Gesellschaft, so wie sie jetzt funktioniert, würde ohne diese Services überhaupt nicht mehr funktionieren. Wir sind abhängig von verlässlichen und sicheren Satellitendiensten. Und dazu gehört nicht nur die von Ihnen genannte Kommunikation, sondern eben auch Navigation und Erdbeobachtung. Und das mit Ukraine, was Sie gerade gesagt haben, das ist das beste Beispiel. Das gesamte Kommunikationssystem im Land ist zusammengebrochen. Und wer hat es wieder möglich gemacht, dass die Ukraine, die Streitkräfte, die Behörden miteinander reden konnten? Starlink. Und es war offensichtlich nicht möglich, dass die Europäer in dieser Zeit eingesprungen sind und dieses Satellitennetz wieder auf den Weg gebracht haben. Das heißt, Stichwort ist hier Redundanz und Souveränität. Souveränität bedeutet hier, wir dürfen nicht abhängig sein von einzelnen Personen oder einzelnen Unternehmen. Und Redundanz bedeutet nicht die Frage, nur terrestrische oder nur satellitenbasierte Kommunikation, sondern wir brauchen beides. Deutschland ist gar nicht schlecht aufgestellt, was andere Satellitendienste betrifft. Wir haben europäische Dienste, wie zum Beispiel Galileo für die Navigation und Copernicus für die Erdbeobachtung. Und was Sie ganz richtig gesagt haben, was noch fehlt, ist eine sichere, satellitenbasierte Kommunikation, nämlich sowas wie Iris Square. Ja, und dieses Iris Square ist schon seit einigen Jahren in Planung. Die planen ca. 200 Satelliten im LEO und im MEO, also in relativ niedrigen Erdumlaufbahnen, zu platzieren. Warum ist das noch nicht passiert? Das ist ins Stocken geraten, weil, also Sie müssen sich überlegen, Europa besteht aus einigen Staaten. Die müssen sich einig sein. Die müssen sich einig sein, wie diese Satellitenkonstellation ausgelegt wird. Die müssen sich darüber einig sein, wie welche Bedarfe, welche Nutzer, welche Use Cases damit bedient werden müssen. Das ist alles in so einer großen Community nicht so einfach. Da muss sehr viel Einigung passieren. Und dann muss auch eine Einigung mit den unterschiedlichen Industriepartnern passieren, die dort auch Teil sind dieser Iris-Square-Konstellation. Und da bedarf es sehr viel Gespräche, Einigungen, damit sich niemand auf die Füße getreten fühlt, damit niemand benachteiligt ist oder sich benachteiligt fühlt. Und das ist eine Mammutaufgabe. Nichtsdestotrotz muss das jetzt passieren. Wir brauchen das, und zwar eigentlich schon seit gestern, aus den Gründen, die wir gerade genannt haben. Wir müssen eine Iris Square, eine sichere Satellitenkommunikationskonstellation haben, um unsere Souveränität in Europa und in Deutschland zu sichern. Und nur mit so einer Konstellation wie Iris Square kann die Vernetzung von kritischen Infrastrukturen und ein resilientes Krisenmanagement für Regierungen, flächendeckende Breitbandverbindungen in Europa und so weiter, auch in unterversorgten Gebieten, gewährleistet werden. Und das ist unglaublich wichtig. Deswegen sind die Hauptziele bei Iris Square eben diese robuste, resiliente Kommunikation zwischen den Satelliten und den Bodenstationen durch die Verknüpfung von Funk mit optischen und laserbasierten Technologien, eine größtmögliche Sicherheit durch Quantenverschlüsselung, ein vom GPS unabhängiger Betrieb der Satelliten und ganz wichtig, eine Interoperabilität mit den bereits bestehenden europäischen Systemen, nämlich Galileo und Copernicus.
Kleinsatelliten sind also super wichtig, beispielsweise für die Erdbeobachtung, für die Navigation und auch für die sichere Kommunikation, damit wir souverän bleiben als Staat. Können Sie mal konkrete Beispiele nennen, wo jetzt so ein Satellit wirklich uns gute Dienste leistet?
Oh ja, da kann ich Ihnen sehr, sehr viele Beispiele nennen. Die Raumfahrt ist essentiell wichtig für die Erde und wird auch dabei helfen, unsere großen Herausforderungen im Bereich Klimaschutz voranzubringen. Ich möchte ein Beispiel, was mir sehr am Herzen liegt, angeben, wo auch Fraunhofer beteiligt ist. Das ist die Ressourcenschonung. Wir haben knappe Ressourcen auf dieser Erde und eines der großen und wichtigsten Ressourcen ist Wasser. Und Wasser wird immer knapper. Und wir alle müssen lernen, Wasser effizient und sparsam zu nutzen. Und dabei helfen uns Satellitenaufnahmen. Und zwar nicht nur, um Wasser, da komme ich gleich nochmal zu untersuchen, sondern helfen uns auch dabei, Waldrodungen zu beobachten und zu stoppen, Pflanzengesundheiten zu detektieren, große Flächen wie den Amazonas dauerhaft zu überwachen, das geht gar nicht ohne Satellitendienste. Und da geben Satellitenaufnahmen von Kleinsatelliten, aber natürlich auch von Großsatelliten in ganz verschiedenen Frequenzbereichen Aufschluss über Pflanzengesundheit, über Bewässerungsstand oder Temperaturverteilung. Und auch eine nachhaltige Landwirtschaft wird mit Hilfe von Satelliten gefördert. Und ich möchte ein Beispiel geben, was mich immer begleitet. Zurück zum Wasser. Wasser ist eine lebensnotwendige und immer knapper werdende Ressource. Von den etwa 1,4 Milliarden Quadratkilometern Wasser auf der Erde ist nur ein winziger Teil von etwa 2,5% Süßwasser und damit als Lebensmittel nutzbar. Gleichzeitig wächst die Weltbevölkerung und damit auch der Bedarf an Wasser. Und wir wissen alle, wir spüren das am eigenen Leib, zusätzlich führt der Klimawandel zu massiven Veränderungen im globalen Wasserkreislauf. Und Infrarotdaten von Satelliten helfen hier, den Wasserverbrauch auf der Erde zu reduzieren. Warum? Allein 70% des weltweiten Süßwasserbedarfs werden in der Landwirtschaft verbraucht. Das heißt, ein gezieltes Bewässern in der Landwirtschaft kann und wird aus dem All unterstützt. Und ein wichtiger Parameter ist eben hier bei der Bestimmung des Wasserbedarfs von Pflanzen ist die Temperatur. Je höher die Temperatur, desto trockener wird der Boden. Hat der Boden nicht mehr genug Wasser, können die Pflanzen keine Nährstoffe mehr aufnehmen. Und die Temperaturregelung in der Pflanze funktioniert nicht mehr. Da spricht man von sogenanntem Pflanzenstress. Und die Temperaturentwicklung kann von Infrarotsatelliten großflächig und aktuell ermittelt werden, lange bevor Pflanzenschäden für das menschliche Auge überhaupt sichtbar werden. Können die Daten von Satelliten Wassermangel anzeigen. Die können genau zeigen, wann muss wie viel gegossen werden und wo sollte wann gerade nicht gegossen werden. Und das Gleiche gilt für Düngemittel. Auch unser Boden ist überdüngert. Und ein Team aus Forschenden aus verschiedenen Fraunhofer-Instituten, wie zum Beispiel dem EMI oder dem IOSB und dem IOF, haben Spin-offs gegründet. Zum Beispiel Constella und Space Optics. Und die machen genau das. Die sorgen genau dafür, dass Bewässerung auf landwirtschaftlichen Flächen nachhaltig organisiert werden kann. Und dafür sind Satelliten total wichtig.
Okay, wir brauchen auf unserem Planeten Erde dringend die Unterstützung aus dem All. Bei New Space reden wir ja vor allen Dingen von Kleinsatelliten als Kernelement. Wir müssen aber erstmal definieren, was genau ist eigentlich ein Kleinsatellit und sind damit eigentlich die größeren Satelliten obsolet?
So eine gängige Definition ist, dass alle Satelliten bis zu 500 Kilogramm als Kleinsatelliten gelten. Und Kleinsatelliten sind sehr interessant für leistungsfähige Netzwerke. Eben genau das, was Sie gerade angesprochen haben, Satellitenkonstellationen. Und Kleinsatelliten haben den großen Vorteil, dass sie sich günstiger und schneller fertigen lassen als große Satelliten. Das heißt wiederum, dass Unternehmen damit früher auf den Bedarf des Marktes reagieren können. Und die Möglichkeit der günstigen Satellitenfertigung erlaubt es, große Satellitenkonstellationen aufzubauen für ganz neue kommerzielle Dienstleistungen und wissenschaftliche Anwendungen. Trotzdem ist hier an der Stelle wichtig zu sagen, Kleinsatelliten machen den Einsatz von großen Satelliten aber nicht obsolet. Wir brauchen in der Raumfahrt beides. Je nach Anwendungsfall brauchen wir den großen oder den kleinen Satelliten. Wir müssen uns genau überlegen, was möchten wir als Nutzer, als Satellitennutzer, und dann wird dahingehend entschieden, brauchen wir einen kleinen oder einen großen Satelliten. Denn so gut so ein kleiner Satellit ist, so schnell der fertigbar ist und so viel Flexibilität, wie der auch bringt, er ist halt klein und begrenzt, was den Raum angeht. Das heißt, wir können in solchen kleinen Satelliten nicht beliebig große Nutzlasten platzieren. Mhm. Das heißt, wir werden zukünftig immer beides brauchen.
Nutzlast ist was nochmal genau, Frau Benbeck-Diewinkel?
Nutzlast ist das, was der Satellit sozusagen als Innenleben hat. Eine Kamera, einen Spektrographen, das sind Nutzlasten.
Alles klar. Ich fasse nochmal die Vorteile zusammen von einem kleinen Satelliten. Ja? Sie sagten, die sind schnell und schnell auch zu fertigen, günstiger auch natürlich. Mhm. Ihre Stärken sind Erdbeobachtung, Navigation und eben auch die sichere Kommunikation.
Auch. Genau.
Kommunizieren diese kleinen Satelliten, also unter 500 Kilogramm, kommunizieren die auch untereinander und wie senden sie ihre Daten zur Erde? Und ja, müssen wir da eigentlich auch nochmal überlegen, ob wir diese Menge an Daten überhaupt gut auswerten können oder ob da auch Datenmüll entsteht?
Sehr, sehr, sehr wichtige und sehr, sehr gute Frage. Also erstmal, auch das sind wieder mehrere Fragen, die Sie gerade gestellt haben.
Da bin ich Spezialistin für.
Ja, das finde ich aber toll. Das sind nämlich genau die Fragen, die wichtig sind. Also, was Sie gerade sagten, die erste Frage, ob Satelliten miteinander kommunizieren, das ist ein Kasus Knaxus. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In großen Satellitenkonstellationen und auch in dieser doch kritischen, sage ich mal, Weltraumverkehrslage ist es essentiell wichtig, dass Satelliten miteinander kommunizieren können, dass die sich gegenseitig ihre Positionen angeben können. Es ist genauso wichtig, wie dass der Satellit mit der Bodenstation kommuniziert. Das ist aber noch nicht bei allen Satelliten der Fall, dass die miteinander kommunizieren. Das ist aber die Bestrebung, dass solche Satelliten in Netzwerken miteinander kommunizieren, weil das unglaublich wichtig ist, dass die sich gegenseitig positionieren können, dass die gegenseitig Lageabschätzungen machen können, Lageinformationen versenden können und. Das heißt, ja, Intersatellitenkommunikation ist super wichtig. Das ist die Beantwortung der ersten Frage. Die zweite Frage, wie bekommen wir eigentlich die Daten nach oben, also zwischen den Satelliten hin und her oder auch von dem Satelliten zur Bodenstation und umgekehrt von der Bodenstation zum Satelliten? Das geht einerseits über Funkfrequenzen oder andererseits aber auch über Laserkommunikation, also über optische Kommunikation. Bei den Frequenzen haben wir schon ein bisschen ein Problem. Sie hatten zu ganz Beginn gesagt, ja, wenn man heute in den Himmel schaut, sieht man sehr viele Satelliten aufleuchten. Und Sie haben auch vorhin gesagt, dass durch New Space halt viel mehr Satelliten nun auch in den erdnahen Orbit sind. Und die brauchen alle freie Funkfrequenzen, um ihre Informationen aus dem Weltall auf die Erde zu bringen. Und wenn die das über Funkfrequenzen machen, nutzen die das sogenannte Funkfrequenzspektrum. Mhm. Dieses Funkfrequenzspektrum ist aber eine sehr begrenzte und auch sehr umkämpfte Ressource. Viele Dienste müssen sich die wenigen Frequenzbereiche teilen, ohne sich dabei gegenseitig zu stören. Und reguliert wird das alles über die ITU, die Internationale Fernmeldeunion. Hier kann man als Satellitenbetreiber Frequenzbedarfe adressieren. Dort werden Entscheidungen getroffen und Frequenzbereiche vergeben, die dann genutzt werden können. Immer unter der Voraussetzung, dass man andere Dienste nicht stört. Aber weil eben dieses Funkfrequenzspektrum auch eine begrenzte Ressource ist und die auch schon ziemlich voll ist, das Funkfrequenzspektrum, muss man eben auch zusätzlich auf optische Kommunikation, also Laserkommunikation gehen. Und das passiert auch. Die dritte Frage, die Sie hatten, ist, Sie haben gerade gesagt, diese großen Datenmengen, kommt da auch Müll auf der Erde an? Und die Antwort ist ganz klar, oh ja, sind so viel Daten werden produziert. Das ist eines der großen Probleme unserer Zeit. Wir produzieren so viel Daten und diese Daten müssen von dem Ort, wo sie aufgenommen werden, an den Ort gebracht werden, wo man sie braucht. Und jetzt ist es so, auf einem Satelliten, egal was Sie für einen Satelliten haben, der nimmt jede Menge Daten auf. Da ist der große Schritt in die Zukunft und auch das, was aber jetzt schon gemacht wird, dass Sie Daten direkt auf dem Satelliten selbst prozessieren und auswerten und nur die Daten, die Sie wirklich brauchen, die auch gute Daten sind, die werden an die Bodenstation gesendet. Und das ist der Hauptvorteil. Onboard Data Processing nennt man das. Auch hier sind sehr viele Fraunhofer-Institute mit ihren Kompetenzen beteiligt. Dass wirklich nur das zum Benutzer kommt an den Daten, was wirklich gebraucht wird, und der Rest wird auf dem Satelliten gelöscht.
Und wichtig ist ja auch, das hatten Sie vorhin erwähnt, natürlich die absolut sichere Kommunikation. Stichwort mit Quantentechnologie. Da möchte ich mal gerne auf Folge 5 verweisen. Da ging es nämlich um Cyberattacken auf kritische Infrastruktur. Und da hatten wir den Herrn Dr. Spies vom Institut für angewandte Optik und Feinmechanik mit dem Quantum Key Distribution. Das spielt auch im Weltall wieder eine Rolle. Jetzt muss ich aber nochmal was anschließen. Die Frage nach den Nachteilen. Es ist ja nicht alles nur schön. Wir haben jetzt da jede Menge Kleinsatelliten im All und es werden immer mehr. Stichwort Weltraumschrott. Wie kriegen wir die auch wieder runter oder wie sorgen wir denn dafür, dass die nachher restlos verglühen? Die sind ja oft in so einer Atmosphäre von 500 Kilometern bis, ich glaube, sogar 800 Kilometern. Wie sorgen wir dafür, dass wir uns da den Weltraum nicht zumüllen?
Nächste sehr gute Frage. Und es geht noch viel weiter als bis nur 600 Kilometer. Also es gibt ja die ganzen Orbits, also sowohl der Leo, der Meo, der Geo, die werden ja alle, geht ja weit raus. Das geht viel, viel weiter raus als 6000 Kilometer. Das geht noch weiter als 8000 Kilometer. Es gibt auch Satelliten, die viel näher an der Erde positioniert sind. Beispielsweise nochmal Starlink. Diese bislang über 6000 Satelliten, die befinden sich in einer Höhe von 350 bis 550 Kilometer. Also es gibt auch durchaus welche, die schon bei 350 Kilometern im Orbit sind. Auch zum Beispiel die ISS ist bei 400 Kilometern. Sie haben gerade einen wichtigen Punkt angebracht. Kleinsatelliten und New Space, so viele Vorteile die auch haben, weil die ganz vielen Branchen den erdnahen Weltraum öffnen für ihre Forschung, für ihre Arbeiten, für ihre Industrieideen, für ihre Innovationen, sorgt auch die Zunahme der Objekte in den erdnahen Orbits dazu, dass es dort immer voller wird. Und Sie können sich vorstellen, genauso wie man im Straßenverkehr, wenn man sehr viele Autos hat, unbedingt eine Straßenverkehrsordnung und ein Straßenverkehrsmanagement braucht, braucht man sowas eigentlich auch in den erdnahen Orbits, das nennt man Space Traffic Management. Ein weiteres Problem ist eben natürlich auch, wie Sie schon adressiert haben, die Zunahme von Weltraumschrott. Je mehr Weltraumschrott Sie haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Kollisionen kommt. Um solche Kollisionen zu vermeiden, müssen Sie Weltraumschrott beobachten. Sie müssen wissen, Sie müssen den am besten kartieren. Sie müssen wissen, wann ist der Weltraumschrott wo und wo muss ich meine wertvollen Satelliten dazu bringen, ein Ausweichmanöver zu fliegen, damit die eben nicht getroffen werden. Und solche Ausweichmanöver erzeugen unglaublich hohe Kosten. Mhm. Und während in der Vergangenheit eben Raketenstarts und die Platzierung von Satelliten in den Orbits ein eher seltenes Ereignis waren, hat sich das mit New Space verändert. Starlink über 6000 Satelliten, andere Staaten kommen hinterher. Starlink hätte die Kapazität, jede Woche 60 Satelliten starten zu können.
Ein Wahnsinn.
Wahnsinn. Und nach Hochrechnungen werden mehrere 10.000 bis eventuell 100.000 Satelliten bis 2030 im Orbit sein. Das muss man sich vorstellen. Und mehr Satelliten bedeuten potenziell mehr Weltraumschrott und somit auch höhere Kollisionsgefahr. Gleichzeitig bedeuten auch mehrere Satellitenstarts eine höhere Belastung der Atmosphäre mit Schadstoffen. Und hier müssen noch eingehende Studien durchgeführt werden, um mögliche Folgen zu kennen, zu betrachten, zu analysieren, zu bewerten. Wenn ich da noch was sagen darf, Sie hatten vorhin schon mal gefragt, ganz am Anfang, wem gehört eigentlich der Weltraum?
Genau.
Und wer reguliert das denn eigentlich? Ja, und da muss ich Ihnen sagen, der Weltraum gehört niemandem. Der Weltraum ist erstmal frei für alle. Für alle Staaten, für alle Nationen, für alle Betreiber. Im Prinzip kann jeder eine Satellitenkonstellation da hochschießen. Mit bestimmten Auflagen. Sie müssen eben das Frequenzspektrum betrachten. Sie dürfen niemanden stören. Sie müssen bestimmte Produktsicherheitsmaßnahmen in Angriff nehmen, damit so ein Raketenstart passiert, so ein Satellit rausgelassen wird. Ja. Aber der Weltraum gehört niemandem. Es gibt einen Weltraumvertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper. Dieser Vertrag wurde schon 1967 auf Basis der Erklärung der Vereinten Nationen aufgestellt. Und bis Juli 2020 haben ungefähr 110 Staaten diesen Weltraumvertrag ratifiziert. Und das, was in diesem Weltraumvertrag steht, das ist sehr gut. Das ist wunderbar, obwohl das schon 1967 Thema war. Da geht es zum Beispiel um die friedliche Nutzung des Weltraums. Aber die Staaten halten sich eben nicht immer dran. Das Problem mit solchen internationalen Recht ist eben, dass es schwer einklagbar ist. Das ist ähnlich wie bei den Menschenrechtsverträgen. Und was wir aber dringend brauchen, sind auch nationale und europaweite bindende Regularien, damit wir auch alle zukünftig den erdnahen Weltraum für unsere Bestrebungen nutzen können. Und zwar nachhaltig.
Der Weltraum gehört uns allen und genau deshalb müssen wir so gut auf ihn aufpassen, sagt Frau Dr. Nadja Benbeck-Diewinkel von der Fraunhofer Allianz Aviation and Space. Ganz herzlichen Dank. Und jetzt sind wir auch schon gut vorbereitet auf die weiteren Technologien von Fraunhofer, wie Ernst, Tira und Gestra, alles Abkürzungen. Die werden wir auch gleich erklären. Ja, Ihnen herzlichen Dank.
Sehr gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Wir machen jetzt Ernst. Ernst ist ein Kleinsatellit und damit ist er ein Stellvertreter des New Space. Ernst steht für experimentelle Raumfahrtanwendung basierend auf Nanosatellitentechnologie. Streng genommen ist er eigentlich ein Kleinsatellit mit seinen 18 Kilogramm, aber gerade mal dem Nanosatelliten entwachsen, also quasi nicht mehr ganz in den Kinderschuhen. Er ist allerdings doch recht klein. Ich finde, er sieht aus wie ein fliegender Diaprojektor und seine Flügel sind die Solarpaneele. Aber er hat es in sich. Er hat eine Kamera, eine Infrarotkamera und einen Strahlungsdetektor. Und er ist erst seit wenigen Wochen im Weltall unterwegs. Ernst wurde am Fraunhofer Institut für Kurzzeitdynamik, dem Ernst-Mach-Institut, kurz EMI, entwickelt, mit Forschungsmitteln der Bundeswehr. Und Dr. Martin Schimmeron vom EMI ist so etwas wie der Ziehvater von Ernst. Er hat selbst an dem kleinen Satelliten herumgeschraubt und hat ihn getestet und mitentwickelt. Und er ist dessen Projektleiter. Und damit hallo, Herr Dr. Schimmeron.
Hallo, vielen Dank.
Ja, Ernst hat ja noch was Besonderes. Er ist der allererste komplett von Fraunhofer entwickelte Satellit. Also Fraunhofer Technik, die steckt in vielen Satelliten. Und da dürfen Sie jetzt eigentlich stolz sein, wie ein Vater bei den ersten Schritten seines Sohnes, jetzt bei den ersten Flugbahnen, die Ernst dreht. Schwärmen Sie doch mal richtig. Was kann Ernst denn schon alles?
Ich bin einer der Väter, das ist natürlich ein ganzes Team, was daran arbeitet. Und ich würde ihn auch eher als Teenager verorten, denn als Kleinkind. Er hatte seine ersten Jahre schon hinter sich und es wurde ans Leben gestoßen sozusagen. Er kann vor allen Dingen Raketen entkennen, das ist ja seine Hauptaufgabe, für die wir ihn optimiert haben und wo wir ihm sehr viel mitgegeben haben, dass er das auch umsetzen kann. Aber da er in einem infraroten Bereich guckt, die Erde beobachtet, sieht er natürlich auch andere Ereignisse auf der Erde, die dort Signale machen. Das sind natürlich oftmals sehr heiße Ereignisse, die in diesem Bereich abstrahlen, wie Waldbrände, Vulkane, Gasflares. In dem Bereich nehmen wir an, dass wir auch viele Quellen sehen und die vielleicht auch sogar für eine Kalibrierung nutzen können.
Jetzt ist er ja noch nicht ganz so lange im All. Erst Mitte August ist er gestartet mit einer Falcon 9 Trägerrakete von SpaceX und ist jetzt in der erdnahen Umlaufbahn über uns. Welche ersten Erkenntnisse gibt es denn schon? Hat er schon Daten gesendet?
Ja, Daten gesendet. Wir konnten relativ schnell guten Kontakt herstellen und das funktioniert auch einwandfrei, fast besser als wir uns erhofft haben. Wir sind jetzt noch in der Inbetriebnahme, das heißt, wir stabilisieren den Satelliten und schalten alle Systeme sukzessive dazu. Ja, wir sind noch in diesem Prozess. Als Teenager macht das uns manchmal nicht so einfach, da will er dann auch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als wir gehofft haben. Aber wir finden dafür alles eine Lösung, Workaround. Das ist für uns ganz New Space-mäßig auch Learning by Doing. Das ist ein toller Kerl, der Ernst. Das kriegen wir alles hin.
Und dadurch, dass er Ihr ganz eigener Forschungssatellit ist, haben Sie da einen besonderen Blick auf ihn? Also eben, es sind nicht nur Komponenten zugeliefert worden, sondern er ist eine komplette Fraunhofer eigene Entwicklung.
Natürlich, ja. Es ist toll, wenn man jetzt überlegt, welchen Weg wir gegangen sind von 0 auf 100 hier. Und auch immer noch gehen, also jetzt auch sehr viel lernen. Wir haben steile Lernkurven, die wir hinlegen. Und ja, allein dieses ganze Wissen, was wir hier schon generiert haben, das nochmal einzubringen, auch wenn wir schon an die nächsten Kinder denken sozusagen, das macht ganz viel Spaß und das motiviert ungemein.
Neben seinen ja doch militärischen Zwecken, also eigentlich als Unterstützung für die Bundeswehr, um zu sagen, wo könnten wir angegriffen werden, Was erforscht er denn noch alles, der Ernst?
Also der Ernst ist natürlich Design für seine Aufgabe, diese Raketen zu sehen und den Erdhintergrund in diesem Infrarotbereich zu sehen und die Strahlung zu messen. Es ist aber auch so, dass Ernst natürlich für seine Detektionsaufgabe optimiert ist. Das heißt, er ist nicht optimiert darauf, jetzt eine Rakete besonders hochauflösend zu sehen, sondern eine relevante Rakete in einem möglichst großen Bereich zu sehen. Das heißt, wir haben sehr speziell für diese Aufgabe natürlich die Nutzlast designt.
Nutzlast, das war ja das, was er an Bord hat. Das habe ich schon mal gelernt von der Astrophysikerin, Dr. Nadja Benbeck-Diewinkel. Ernst fliegt 500 Kilometer hoch von unserem Planeten entfernt, richtig?
510 im Mittel, ja.
510, ne? Und er hat eine feste Flugbahn. Er überfliegt den Nord- und den Südpol, während sich die Erde unter ihm ostwärts dreht. Wie oft schaut er denn bei Ihnen in Freiburg vorbei?
Zweimal am Tag. Also wir haben zu zwei Tageszeiten haben wir, also mittags und so um Mitternacht rum, haben wir die Überflüge in Freiburg. Da sind manchmal bis zu 3 gute Überflüge dabei am Stück, in denen wir ihn empfangen können. Das hängt natürlich dann immer ein bisschen damit ab, ob er sehr nah am Horizont ist oder andere Störer dabei sind. Aber zweimal am Tag bereiten wir uns auf ihn vor und kommunizieren dann mit ihm.
Schön, dann können Sie ja sehen, wie der Teenager langsam doch größer wird.
Genau.
Es gibt ja eine schöne Anekdote. Bevor Ernst im Weltall gelandet ist, ist er ja, wie wir alle mal, Zug gefahren, ICE. Erzählen Sie mal.
Ja, das haben wir tatsächlich so gemacht. Unser Lautsprunker sitzt in Berlin und das heißt, wir mussten unseren Satelliten für bestimmte Arten von Tests, also die starten ja aus einer Box heraus, den Fitcheck sozusagen überprüfen, passt er in diese Box, erfüllt er diese Toleranzen.
Entschuldigung, oder auch, was überprüfen?
Es wurde überprüft, ob er dann den Idealmaßen entspricht, die er braucht, um aus diesem Container geschoben zu werden. Für solche Tests muss man ihn nach Berlin transportieren und Freiburg-Berlin ist jetzt in Deutschland wahrscheinlich die weiteste Entfernung, die man so finden kann, so mit. Eigentlich ist die Zuganbindung ganz gut und das war der schnellere Weg und dann haben wir entschieden, ihn da natürlich ausreichend geschützt in einem großen Container im Zug zu transportieren, natürlich ohne das vorher jemandem zu sagen, dass wir diesen Weg wählen. Und er passt perfekt zwischen die Rücklehnen in der ersten Klasse, wenn sich zwei Rücklehnen gegenseitig so einen Gepäckverstauplatz machen. Da passt er quasi bis auf einen Zentimeter breit auf beiden Seiten dazwischen und da haben wir ihn da sicher transportiert bekommen.
Es wird aber nicht empfohlen, das mit Teenagern sonst zu machen, nur mit Satelliten.
Ich weiß gar nicht, ob wir das nochmal machen dürfen, wenn wir es jetzt schon mal gesagt haben, dass wir so getan haben, aber hat sich tatsächlich als ein guter Weg herausgestellt.
Er ist ja letztendlich auch erstmal oben und da soll er ja auch 3 Jahre mindestens bleiben. Vielleicht hält er auch noch länger durch und dann hat er ja was ganz Besonderes noch mit an Bord, damit er nicht zu weiterem Weltraumschrott beiträgt. Was hat er denn da und was wird mit ihm passieren nach den 3 Jahren?
Er hat einen Bremssäger an Bord. Uns liegt das Thema Space Debris natürlich sehr am Herzen. Das ist ein großer Forschungsbereich bei uns. Das war für uns klar und wir wussten auch während der Entwicklung noch nicht ganz, in welchen Orbit er kommt, ob es ein höherer Orbit ist, wo er auf jeden Fall eine Vorrichtung braucht, um schneller aus dem Orbit zu kommen. Und deswegen haben wir ihm dieses Bremssegel gegönnt. Man kann sich das vorstellen wie eine Art die Rettungsdecke, die man aus dem Auto kennt. Davon werden dann 4 Stück auf eine große Fläche entfaltet und durch diese größere Fläche, die dann der Restatmosphäre exponiert ist, bremst er dann doch ziemlich erheblich ab. Das heißt, an einer Stelle von so 7 Jahren, die er für einen Wiedereintritt braucht, würde er mit ausgeklappten Bremssegeln noch ein paar Monate brauchen. Das lag uns am Herzen und das haben wir auch extra für ihn entwickelt. Das wird hoffentlich nach einer sehr langen Betriebszeit erst notwendig sein. Und das Besondere an dem System ist, dass es komplett autonom ist. Das heißt, selbst für den Fall, dass Ernst nicht funktioniert hätte beim Ausstoß, was ja durchaus mal vorkommt bei Satelliten, oder falls wir den Kontakt verlieren, da haben wir ja so einen Watchdog, so eine Art Totmannschalter. Das heißt, den müssen wir immer wieder zurücksetzen, weil irgendwann sonst sagt Ernst Tschüss und macht sich groß und verschwindet schnell. Und das ist halt unser Beitrag dazu, dass wir nicht wollen, dass Ernst ein Risiko für andere Satelliten darstellt oder die Umgebung im Orbit verschmutzt.
Ja, damit wir alle auf den Weltraum aufpassen, wie auch auf unsere Meere und nachhaltig im Weltraum unterwegs sind. Das ist ja auch Fraunhofer ein großes Anliegen. Ich habe über Ernst gesprochen, den Kleinsatellit, der gerade den Kindern schon entwachsen ist und im Orbit jetzt uns umkreist. Dr. Martin Schimmeron war das vom Fraunhofer Institut für Kurzzeitdynamik, dem Ernst-Mach-Institut, kurz auch EMI, und das insgesamt forscht und entwickelt Technologie für den New Space. Herzlichen Dank, Herr Dr. Schimmeron.
Sehr gerne.
Wenn immer neue Kleinsatelliten oder ganze Formationen in den erdnahen Orbit geschossen werden, dann wird es irgendwann einmal eng da oben. Um das extraterrestrische Geschehen zu überwachen, kommt weitere Fraunhofer-Technologie ins Spiel. Sie ist einzigartig in Europa und wartet sogar mit Weltrekorden auf. der Aufklärungssensor TIRA in Wachtberg bei Bonn. Man sieht es schon von Weitem. Das Radom, das ist die weiße Hülle gegen Wettereinflüsse, die ist mit 47,5 Metern Durchmesser das weltweit größte. Und die Antenne von 240 Tonnen braucht um die eigene Achse gedreht nur 15 Sekunden. TIRA steht für Tracking and Imaging Radar und wurde vom Fraunhofer Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik FHR in Wachtberg entwickelt. Und zwar auch von Dr. Lars Fuhrmann. Er ist der Bereichsleiter Radar zur Weltraumlageerfassung und nun für unseren Podcast dabei. Ja, Herr Fuhrmann, Sie sitzen ja in diesem kreisförmigen Gebäude unter dem Radom. Wenn sich jetzt diese Parabolantenne dreht, diese 240 Tonnen, müssen Sie dann in Deckung gehen oder zittert der Schreibtisch?
Hallo Frau Weiß, vielen Dank für die interessante Frage. Tatsächlich nein. Also wir haben, und das ist natürlich auch dem Instrument selbst geschuldet, es ist ein Hochpräzisionsmessinstrument, da wollen wir natürlich keine großartigen Vibrationen haben. Das System läuft sozusagen auf einem sehr dünnen Ölfilm, auf einem hydrostatischen Lager, fast reibungsfrei und produziert natürlich entsprechend auch keine großen Vibrationen. Was man schon merkt, ist, dass der Geräuschpegel im Innenhof, also in dem Betriebsraum der Anlage, natürlich deutlich ansteigt, wenn wir im Messbetrieb sind. Das heißt also, wir haben Lüfter laufen für die Kühlung, wir haben Pumpen laufen, wir haben natürlich auch die elektrischen Antriebe, die entsprechende Geräuschkulisse produzieren sozusagen. Also es wird alles ein bisschen lauter. Und was wir auch haben, ist tatsächlich, wenn wir eine Messung haben, eine blaue Lampe, die am Haupteingang angeht, sodass signalisiert wird, hier wird gemessen, hier ist der Eintritt gerade verboten, beziehungsweise nur für unterwiesenes Personal erlaubt.
Okay, so ähnlich wie bei uns beim Podcast, nur ist es da dann immer rot on air, bei Ihnen ist es blau.
Genau.
Wofür wurde denn TIRA gebaut? Also was kann TIRA alles?
Ja, also TIRA ist ein sehr, sehr flexibles Gerät. Es ist ein Weltraum, wie Sie schon sagten, ein Weltraumaufklärungssensor im Vergleich zu einem Weltraumbeobachtungsradar. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Dessen Fähigkeiten basieren auf insbesondere drei Systemen. Einmal das Antennensystem an sich, Sie hatten schon angedeutet, wir haben hier es zu tun mit einem sehr, sehr dynamischen Instrument, 240 Tonnen in der beweglichen Masse. Das heißt, wir haben hier eine sehr agile Antenne, sehr hochpräzise. Wir können hier die Antenne sehr genau auf den Himmel ausrichten. Wir haben eine sehr schmale Antennenkeule, sehr wichtig. Und wir betreiben auf diesem Antennenträger sozusagen zwei Radarsysteme. Einmal das L-Band-Zielverfolgungsradar, hochpräzise Radarsystem, wo wir die Objekte aufgreifen am Himmel, verfolgen und entsprechend Bahndaten generieren, hochgenaue Bahndaten. Und wir haben ein als zweites System verbaut, ein bildgebendes Radar, das Zielabbildungsradar im KU-Band, wo wir mit bildgebenden Verfahren und Methoden hier hoch aufgelöste Radarbilder im erdnahen Weltraum generieren können. Und daraus ergeben sich natürlich eine Fülle von möglichen Aufgaben. Was wir zum Beispiel machen, sind technische Analysen, insbesondere zunächst mal, wenn ein neuer Satellit sozusagen in den Erdorbit verbracht wurde, will man natürlich erstmal wissen, was ist das denn für ein Satellit, wenn man da jetzt keine genauen Informationen hat. Wie sieht er aus? Welche Größe hat er? Welche Anbauten hat er? Was hat er möglicherweise für technische Möglichkeiten? Ja, hat er optische Systeme verbaut? Dazu kommen natürlich andere Möglichkeiten. Wir können Schadensanalysen durchführen. Wenn zum Beispiel eine Weltraumagentur, dessen Satellit Kommunikation verloren hat oder andere Probleme auftauchen, dann kommen wir sozusagen aufs Parkett und haben die Möglichkeit, die Objekte zu analysieren, bildgebend. Gibt es einen Schaden zum Beispiel am Solarpanel? Ist das Solarpanel vielleicht abgerissen? Ist das vielleicht der mögliche Grund für den Kommunikationsverlust? Eigenbewegungsanalysen. Wie gut stabilisiert ist ein Objekt? Oder welche Eigenrotation hat er? Taumelt er vielleicht? Ja, das sind alles so Aspekte, die wir mit der Großradaranlage untersuchen. Außerdem, und auch ein wichtiger Aspekt für uns, für das Fraunhofer FR und für unsere täglichen Arbeiten ist, die Anlage dient uns auch als Experimentalträger, um zum Beispiel neue Methoden, neue Analysen, neue Algorithmen tatsächlich zu verifizieren und mit der Anlage direkt im quasi operationellen Betrieb zu verifizieren und zu demonstrieren.
Um dann was zu machen?
Um zum Beispiel möglicherweise neue Verfahren im operationellen Betrieb später anwenden zu können. Ja, wir sind natürlich auch eine Forschungseinrichtung, wo wir versuchen, die Methoden zur Weltraumbeobachtung stetig zu verbessern und die dann in die Anlage einzupflegen, um die dann im quasi operationellen Betrieb, aber auch in unseren Aufträgen mit unseren Kunden und Auftraggebern hier tatsächlich auch direkt einsetzen zu können.
Sie haben schon gesagt, Tira ist sehr präzise. Wie präzise ist es denn? Wie nah kann man an den Satelliten rankommen?
Da komme ich immer schnell ins Schwärmen, weil diese Großradaranlage tatsächlich ein sehr leistungsfähiges Gerät ist. Es hat einige Weltrekorde tatsächlich. Sie hatten schon mal das 47,5 Meter große Radom erwähnt. Genau. Ja, das ist unser Wetterschutz. Die Anlage muss natürlich, wenn man so eine hohe Präzision in der Positionierung, in dem Verfolgen und in den Bahndaten haben möchte, möchte man natürlich externe Einflüsse bestmöglich fernhalten. Das ist natürlich Wind, Sonneneinstrahlung, also thermische Verformungseffekte und so weiter. Und das kann man nur garantieren, indem man so eine Einhausung schafft, sozusagen so ein Stargitterradom, wie wir es hier haben mit 47,5 Meter. 1440 Dreieckselemente ungefähr verbaut, also recht imposant. Die Anlage selber hat eine Detektionsempfindlichkeit von 2 Zentimeter auf 1000 Kilometer Entfernung. Das heißt also, wir können sozusagen eine Kugel von 2 Zentimeter Durchmesser in 1000 Kilometer Entfernung tatsächlich detektieren. Und eine weitere Spezialität der Anlage ist die hohe Geschwindigkeit. Wir hatten es schon mal angedeutet. 24 Grad pro Sekunde in azimutaler Richtung. Das heißt also in horizontaler Richtung sozusagen, können wir die Anlage mit 24 Grad pro Sekunde drehen. Das heißt in 15 Sekunden einmal um sich selber und das sozusagen unendlich lange, wenn man so will, um dann auch hier schwierige Beobachtungssituationen gut meistern zu können.
Grandios. Also klingt wirklich sehr erstaunlich. Wer sind denn Ihre Auftraggeber? Also wer ruft denn Tira oder besser Wachtberg, wir haben ein Problem?
Unsere Auftraggeber sind, es ist vielfältig, ein ganzes Portfolio von Auftraggebern und Kunden sozusagen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch der Verteidigungsaspekt oder der Verteidiger, zum einen in Form des BMVGs, wo wir unsere Verteidigungsforschung im Bereich Weltraumbeobachtung und den entsprechenden Themen hier zusammen mit dem Verteidiger zusammen durchführen oder im Auftrag des Verteidigers durchführen, um schnell reagierend sozusagen auf die Weltraumlage hier Analysen für die Kollegen im Weltraumlagezentrum durchzuführen. Dazu kommen natürlich auch die klassischen Raumfahrtagenturen. Wir arbeiten zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der DLR. Wir arbeiten zusammen im Konzept des EUSST, des Europäischen Space Surveillance and Tracking Netzwerkes, aber auch mit der ESA. Dort haben wir auch einen Rahmenvertrag und einen entsprechenden Forschungs- und aber auch operationellen Anteil an Arbeiten, die wir für die ESA sozusagen durchführen. Beispiele sind auch diese zuvor genannten Schadensanalysen oder Eigenbewegungsanalysen. Und schlussendlich haben wir auch eine enge Zusammenarbeit oder versuchen zukünftig immer enger zusammenzuarbeiten mit der Weltraumindustrie. Hier mit Spin-offs oder Spin-ups, die tatsächlich, ich sag mal, Probleme mit ihren kleinen Satelliten haben. Und wir unterstützen dort mit Bildgebungen, mit Schadensanalysen hauptsächlich oder insbesondere, um hier den Kollegen ihre Systeme sozusagen bestmöglich zu analysieren und den Schaden zu identifizieren.
Ja, also wenn zum Beispiel ein Satellit noch nicht richtig auf der Bahn ist und die Rotation noch nicht so stimmt, dann können Sie mit eingreifen. Sie haben es schon vorhin angedeutet, neben Tira gibt es, ich weiß nicht, ob ich Zwillingsschwester oder Bruder sagen soll, aber es gibt ein Weltraumbeobachtungsradar, nämlich GESTRA, steht für German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar. Die kann man leicht verwechseln. Welches Gerät ist wofür oder was leistet denn GESTRA?
Ja, ich kann es mal an einem kleinen Beispiel vielleicht erläutern. Wenn Sie zum Beispiel auf eine Fußgängerbrücke über eine Autobahn sich befinden und Sie schauen von oben sozusagen auf diese Autobahn mit diesen 4 oder 6 Spuren insgesamt, und dann sehen Sie mit dem menschlichen Auge und dem entsprechenden sozusagen Blickwinkel des menschlichen Auges eigentlich ganz gut die Gesamtsituation. Ja, man sieht verschiedene Spuren, es gibt viele Objekte, die sich dort oder Fahrzeuge, die sich dort bewegen, auf der rechten und der mittleren Spur ist die Dichte vielleicht der Teilnehmer sozusagen höher als auf der linken Spur. Dafür fährt die linke Spur ein bisschen schneller. Es finden irgendwelche Überholmanöver statt. Man kann einzelne kleine Fahrzeuge entdecken. Man kann aber auch Transporter, LKWs und so weiter. Das kann man alles mit dem bloßen Auge ganz gut erfassen. Und das ergibt sozusagen erstmal so den groben Gesamtüberblick. Das würden wir sozusagen mit der Weltraumüberwachung, das wäre das Analogon sozusagen.
Mit GESTRA.
Mit GESTRA zum Beispiel, genau.
Ja, ja.
Und dazu, wenn Sie jetzt aber sagen, okay, ich würde jetzt gerne mal mir ein Objekt herauspicken und würde gerne mal schauen, was hat denn der für ein Kennzeichen genau? Oder hat er einen Beifahrer? Hat der Beifahrer vielleicht eine Sonnenbrille auf? Oder funktionieren die Scheibenwischer dieses Autos? Ja, also das sind dann so Details, die man mit dem menschlichen Auge nicht mehr erfassen würde oder erfassen könnte. Da bräuchte man dann zum Beispiel eine Unterstützung, wie zum Beispiel ein Fernglas, wenn man schnell genug ist, um das dann auf dem Auto zu halten. Aber, und das ist das Analogon zur Weltraumaufklärung. Man will sich bei der Aufklärung sozusagen konzentriert man sich auf ein konkretes Objekt und macht dann die Detailanalysen sozusagen für dieses Objekt und möchte da sozusagen detailliertere Informationen über diesen individuellen Verkehrsteilnehmer erhalten. So kann man sich die beiden Aspekte Weltraumüberwachung und Weltraumaufklärung ganz gut verdeutlichen. Sehr schön.
Das leuchtet ein, Herr Dr. Fuhrmann. Sie sind also quasi der Verkehrspolizist des Weltraums. Auf dem Boden jedenfalls.
Ja, genau.
Genau. Ich komme nochmal auf Weltraumschrott zu sprechen. Also ist ja auch eine reale Bedrohung, wenn das jetzt ungebremst auf die Erde ballert. Ich habe mal gelesen, ein 2 Zentimeter kleines Teil hat mit diesen Tausenden von Kilometern pro Stunde dann eine Wucht einer Handgranate. Möchte man nicht abkriegen. Mhm. Es gibt so Missionen wie Clear Space 2025, die sich der Beseitigung von dem Weltraumschrott widmen. Was ist Ihre Rolle dabei?
Diese Mission, das ist, wie Sie sagen, Clear Space One, der ESA, ein Programm im Prinzip ein Technologiedemonstrator, um zu zeigen, dass zukünftig Active Debris Removal, nennen wir das, sozusagen die aktive Beseitigung von Weltraumschrott wirklich Realität werden kann. Und wir haben zum Beispiel bei Clear Space One die Aufgabe schon vor einigen Jahren gehabt, das entsprechende Testobjekt an der Stelle mal zu untersuchen auf dessen Eigenbewegung. Man kann sich vorstellen, man möchte nicht, zumindest nicht in der ersten Mission, in solchen Technologiedemonstrator ein Objekt einfangen wollen, welches unkontrolliert taumelt. Ja, das ist natürlich ein gewisses Risiko und auch eine gewisse Schwierigkeit, die entsprechende Technologie wird benötigt, um sowas einzufangen. Das heißt, im Vorhinein haben wir Objekte und auf Tauglichkeit geprüft und die Objekte mit ausgesucht, die dort dann später eingefangen werden.
Jetzt bei TIRA vor allen Dingen, aber auch bei GESTRA, was sind denn da so aktuelle Herausforderungen? Wo müssen Sie noch nachbessern vielleicht?
Natürlich die Herausforderung der Zukunft ist die Auflösung für die Weltraumaufklärung. Das heißt also, die Systeme werden zukünftig immer kompakter, immer kleiner. Die Anbauten werden immer kleiner. Das heißt, wir brauchen eine höhere Auflösung in der Bildgebung. Daran arbeiten wir gerade in der Neuentwicklung eines höher auflösenden Aufklärungssensors, sozusagen eines bildgebenden Radars. Mhm. Gleichzeitig ist die Entfernung ein wichtiger Aspekt zukünftig. Wir sprechen ja von Artemis 1, 2 Missionen. Das heißt also, die bemannte Raumfahrt hat ja so eine gewisse Wiederbelebung erfahren.
Ja.
Es geht zum Mond, es geht zum Mars. Und das heißt der cislunare Raum. Also das heißt also, der Raum zwischen dem geostationären Raum und dem Mond wird interessant zukünftig und entsprechend auch die cislunare Weltraumlageerfassung.
Jetzt sind Sie schon 6 Jahre beim FHR, bei Fraunhofer. Nehmen Sie uns mal mit, bitte, in den spannendsten Moment, den Sie erlebt haben, ob ein Satellit ins Trudeln gekommen ist oder ja eine Sonde und wie Sie dann helfen konnten.
Ja, es war, ich glaube, da gibt es viele Momente, die ich jetzt nennen könnte. Tiangong 1, der Wiedereintritt, war eine spannende Aktion von unserer Seite über Ostern 2018, wo wir den unkontrollierten Wiedereintritt da verfolgt haben, mit unseren hochpräzisen Bahndaten, aber auch mit der Bildgebung, wo wir zeigen konnten, diese Raumstation ist schon sehr lange außer Kontrolle tatsächlich und wird auch nicht kontrolliert eintreten. Das heißt, das war sehr spannend, die zu verfolgen. Das war meine erste Wiedereintrittskampagne tatsächlich. Das war sehr spannend. Gleichzeitig dieses Jahr ein ähnliches Vorkommen. Wir hatten ja das ISS Battery Pack. Das war auch eine sehr spannende Geschichte, wo das Battery Pack der ISS ja eingetreten ist und es vermutet oder die Möglichkeit bestand, dass er auch über Deutschland wieder eintritt. Und was dann nicht, Gott sei Dank nicht erfolgt ist, aber das war auch nochmal so eine sehr spannende Situation, wo man tatsächlich dann auch am Himmel dann gesehen hat, also das Objekt dann tatsächlich auch sehen und beobachten konnte mit bloßem Auge. Das war schon eine sehr, sehr interessante und spannende Situation.
Ja, das klingt wirklich so, als bräuchten Sie dann am Abend keinen Thriller mehr zu sehen. Bei Ihnen bleibt es wirklich spannend. Besten Dank für das Gespräch, Herr Dr. Fuhrmann, und beste Grüße nach Wachtberg.
Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Frau Weiß, und beste Grüße.
Die Fortschritte in der Weltraumtechnologie haben weitreichende Auswirkungen auf die Gesellschaft. Von Navigation und Kommunikation über Erd- und Wetterbeobachtung bis hin zu medizinischer Forschung und nachhaltiger Ressourcen- und Energiegewinnung. Die Raumfahrt ist kein Selbstzweck. Die Satellitendienste sind essentiell zum Erhalt unseres Planeten Erde. Die Risiken, wie die zunehmende militärische Nutzung des Weltraums, die Vermüllung unseres Orbits und damit die Gefahr von Kollisionen, die müssen wir in den Griff bekommen. Europa tut gut daran mitzuhalten, sich von anderen Ländern unabhängig zu machen und eine eigene verlässliche Infrastruktur im All aufzubauen. Mit den Kompetenzen von Fraunhofer und vielen weiteren europäischen Unternehmen im Bau von Satelliten, in Kommunikations-, Quanten- oder Radartechnologien sind wir auf einem guten Weg. In 2 Wochen hört ihr Sven zum Thema Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion durch KI. Die Frage ist, wie können Roboter Menschen zu Hause unterstützen? Wie können sie Pflegekräfte und Angehörige von anstrengenden Tätigkeiten wie Heben oder auch von einfacher Routine entlasten? Und wie werden sich Roboter Wissen aneignen und komplexe Tätigkeiten in sich verändernden Umgebungen ausführen? Am Mikrofon war Annette Weiß. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Im Auftrag der Zukunft, der Fraunhofer Podcast. Mehr Informationen zum Podcast und dieser Folge haben wir in den Shownotes hinterlegt. Weitere aktuelle Forschungsthemen, die Menschen dahinter und alles rund um die Fraunhofer Gesellschaft findet ihr unter fraunhofer.de.